SWR 2 Leben.
Mein Geburtstag im März 2020 war der Tag, an dem das Ende meiner Ehe ihren Anfang nahm. Keine Karte, kein Geschenk, nur ein noch rasch besorgter, lieblos hingestellter Blumenstrauß. Ich fühlte, dass ich alles verlieren würde, mein Mann, mein Zuhause. Die Situation eskalierte. Tränenüberströmend rannte ich aus dem Haus. Doch wohin nur? Gerade war die Corona-Verordnung erstmals in Kraft getreten. Die Verunsicherung war immens. Zu einer Freundin? Ausgeschlossen. Ein paar Tage ans Meer? Verboten. Die ganze Welt schien mir abhanden gekommen. Ich fühlte mich unendlich allein und verloren. Ich lief und lief und lief und fand mich im Wald wieder. Vogelgezwitscher, warme Sonnenstrahlen zwischen den Zweigen, überall Knospen und frisches Hellgrün und eine ungeheure friedliche Ruhe. Diese Welt hier schien so gänzlich unerschüttert und unerschütterlich. Ehekrise, Pandemie, nichts davon hatte im Wald auch nur im Entferntesten eine Bedeutung. Stattdessen kündeten Frühlingsboten unbekümmert vom neugeborenen Wunder des Lebens. Ich fand zur Ruhe. Und eine leise Zuversicht keimte in mir auf.
Du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern. Bäume und Steine werden dich Dinge lehren, die du von keinem Lehrmeister hörst. Bernhard von Clairvaux.
Auch für meinen langjährigen Freund Christoph war der Wald in einer Krise sehr wichtig. Er wurde für ihn zum Ort eines tiefgreifenden Transformationsprozesses. Ich bin heute ein anderer, sagt er.
Es war natürlich eine völlig chaotische Zeit, durch bestimmte Veränderungen in meinem beruflichen Bereich, die aber sehr, sehr brutal waren. Nachdem meine bis dorthin gehende Tätigkeit mich vollständig ausgefüllt hatte, musste dann erleben, wie mein ganzes bisheriges Konstrukt, würde ich mal sagen, von Lebenswahrnehmung, Weltwahrnehmung, Realität zusammenbrach. Und da kam ich nicht mit zurecht. Also ich weiß, was ein Burnout ist oder was völlige Energielosigkeit ist. Da hat es mich tatsächlich in diesen Wald gezogen. Und ich habe mir, weil ich ja auch Musiker bin, selber tatsächlich gedacht, ich muss diesen Spaziergang so regelmäßig, wie es mir möglich ist, machen, um auch eine Übung daraus zu machen.
Wir sind jetzt hier, in deinem Wald angekommen. Wir sind jetzt am Beginn von deinem Weg, den du 2,5 Jahre lang jeden Tag gegangen bist. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf das, was du mir hier zeigen wirst, deine Gedanken und Gefühle dazu.
Ja, sehr gerne. Es ist also, um das mal zu beschreiben, es ist ein hochgewachsener, eng bewachsener Buchenwald, ab und zu ein paar Kiefern dazwischen und ein paar Fichten. Man hört natürlich das, was in einem Wald zunächst auffällt, die Vögel, das Gezwitscher und ja, fängt an, zu Musik zu werden, begleitet durch die eigenen Schritte, die einen gewissen Takt vorgeben, regelrecht. Sagen wir mal, eine Sinfonie.
Also das hier reicht dir schon als Sinfonie, Vögelgezwitscher und die Schritte?
Ja, wenn man das tatsächlich jeden Tag mal macht, dann bekommt man eine Schärfung der Sinne. Man nimmt wahr, das ist mehr als ein Hören, was einem sofort einfach von anderer Natur erscheint und letztlich auch geheimnisvoll wesentlich, so würde ich vielleicht sagen, und tröstlich entgegentritt. Und die Vorstellung, gehört zu werden von dem, auf das man sein eigenes Hören richtet, ist eine kolossale Trosterfahrung, dass man sich geborgen fühlt in diesem Gehörtwerden. Also im Sinne von getragen sein, meine ich damit.
Christoph schaut nachdenklich in die Ferne, wo sich Baumkronen und Himmel vereinen. Er arbeitete im Kulturmarketing, liebt Musik, Philosophie, Literatur.
Es gibt noch ein paar sehr schöne Bäume da hinten. Und da freue ich mich, dir das mal zu zeigen. Die besondere, herausragende Exemplare sind, das sind die drei Eichen vorne. Ich gestehe, dass ich dann meine Stirn an sie gelegt habe, immer auf dem Hinweg. Und durch dieses haptische Verbundensein mit der Rinde war das so wie ein Durchfluss, wie ein Strom des Angeschlossenseins. Also starke Energie, Lebensenergie, die aus der Erde kommt, über Verbindung mit diesem Baum, mit diesem mächtigen Eichenstamm, dem ich über die Stirn verbunden war, das war auch ein sehr starker Trost. Jetzt muss ich mal auf den Weg achten.
Wir biegen um die Ecke und da stehen sie auch schon am Wegesrand.
Ja, das sind die drei Eichen. Ein dermaßen vertrautes Bild wie Freunde. Unverbrüchliche, unverrückbare Freundschaften, die da stehen. Tatsächlich, also das ist beeindruckend.
Vielleicht magst du die Stirn nochmal auflegen, schauen, wie du es jetzt erlebst nach einer überstandenen Krise.
Ja, er mag. Er stellt sich direkt vor den Eichenstamm, umfasst ihn mit beiden Händen und bettet seinen Kopf ins Moos.
Ja, ich merke sofort wieder diese Energie durch mich durchströmt, von unten nach oben, wie ein Kreislauf, unglaublich. Und durch dieses weiche Moos, was den Stamm bedeckt, bis fast ganz oben. Ja, es ist unverändert. Versuch's mal selber.
Okay.
Ganz gut stehen und atmen nach unten.
Oh, das ist aber wirklich wunderschön weich. Das fühlt sich irgendwie mütterlich an. Oh. Also ich fühle mich sehr willkommen.
Ja.
Oh, dieser Geruch ist herrlich. Ja. Wunderbar. Ich habe auch den Eindruck, es sind keine Fragen mehr da. Es ist einfach eine Ruhe, die einkehrt. Es ist einfach gut, so wie es ist.
Einfach gut. Und heilsam. Ein Wiederangebundensein an etwas, was man verloren hatte. So in dieser Art. Weil es so ist, weil wir verbunden sind mit dem. Weil wir nur in unserer dualen Welt nicht dahinter kommen. So ohne weiteres. Wir sind mit allen Lebewesen verbunden. Da begreift man, was Leben ist.
Mir kommt der Gedanke, dass die Verbindung zwischen Mensch und Baum biologisch betrachtet ja von vollkommener Abhängigkeit geprägt ist. Ohne die Bäume, ohne Photosynthese, kein Sauerstoff, kein Atem und damit kein menschliches Leben auf diesem Planeten.
Und diese Abhängigkeit, diese Symbiose kann man sich klar machen, indem man zum Beispiel den eigenen Atem als etwas unglaublich Einzigartiges und Wertvolles mal wahrnimmt. Dann bekommt man eine Ahnung von dem, was die Griechen zum Beispiel auch mit Pneuma verstanden haben, dass das der Sitz der Seele ist, dass das Leben eigentlich der Atem ist, nicht? Das ist heilend, das ist heilig. Das ist ein Wahrnehmungsraum von uraltem Wert und ewig neuer Erfahrung, an der man teilhaben kann. So einfach wie es ist, nur in den Wald zu gehen.
Da steht im Wald geschrieben ein stilles, ernstes Wort von rechtem Tun und Lieben und was des Menschen.
Im Walde steht geschrieben ein stilles, ernstes Wort vom rechten Tun und Lieben und was der Menschen hocht. Was des Menschen hocht. Also der Ursprung und dieses Geborgensein in einem anderen, wesenhafteren oder wesentlicheren, das war Topos in der romantischen Dichtung. Und ich finde es so wunderbar, wie Eichendorff das geschrieben hat. Und deswegen ist das mit diesen Krisen, die zerbrechen das Äußere und öffnen wiederum den Weg, die Wiederanbindung an das, was ist. Ich kann nur jeden ermutigen, der in einer solchen Krise steckt, geht in den Wald, versucht, diese Art von Nähe aufzubauen und dann das zu erfahren, diese Heilung und dieses getragen sein und dieses aufgefangen und diese Wahrheit und diese Wesenhaftigkeit. Und das wird einen sein Leben lang begleiten. Und deswegen bin ich so dankbar für diese Krise, dass ich nur sagen kann, fürchtet euch nicht und lasst euch darauf ein.
Bäume sind Heiligtümer. Wer mit ihnen zu sprechen, wer ihnen zuzuhören weiß, der erfährt die Wahrheit. Sie predigen nicht Lehren und Rezepte, sie predigen, um das Einzelne unbekümmert das Urgesetz des Lebens. Hermann Hesse.
Meine zweite Gesprächspartnerin ist Bettina Schröder, Pädagogin und Psychotherapeutin mit einem besonderen Faible für Bäume. Sie veranstaltet Baumpilgerungen und Waldseminare zusammen mit dem renommierten Forstingenieur Professor Ernst Zürcher. Mit 30 weiteren Naturfreunden hat sich Bettina im Elsass ein verfallenes Schloss gekauft, um dort im Einklang mit der Natur zu leben. Für unser Treffen hat sie mich ins badische Neuburgweiher bestellt. Genauer auf die Fähre Baden-Pfalz, die dort ablegt.
Ja, Bettina, ja, hallo.
Ja, ich bin's.
Ach, schön. Du wolltest mir hier einen ganz besonderen Wald zeigen. Deswegen sind wir auch auf einer Fähre und schippern über den Rhein. Wohin bringt uns denn jetzt diese Fähre?
In den Auenwald vom Rhein. Da drüben ist der Wald noch relativ ursprünglich, so das, was dem Urwald in Europa noch am nächsten kommt vielleicht. Und die Fähre fährt genau dahin.
Und da sind wir auch schon. Und wie du gesagt hast, quasi direkt im Wald schon, ne?
Fast, ja.
Ja, Bettina, du bist der Natur ja sehr verbunden. Also du sprichst nicht nur davon und machst Waldseminare, sondern du lebst es auch. Erzähl doch mal, wie lebst du mit der Natur zusammen?
Ich wohne direkt am Wald und wenn ich dann abends aus dem Schloss, wo die anderen alle wohnen, zurückgehe in mein Tiny House, dann ist es da dunkel und die Sterne leuchten meistens und ich putze mir dann die Zähne unter Sternenhimmel und wenn ich morgens aufwache, dann gehe ich aufs Kompostklo barfuß, ja, auch im Winter.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, nachts im Winter barfuß auf meine Komposttoilette zu gehen, würde ich das nicht unbedingt mit Lebensqualität verbinden. Was ist es, was dich das uns erzählen lässt mit strahlenden Augen?
Ja, also das ist das stille Örtchen, aber ich habe eine Aussicht. Ich lasse dann die Tür auf und dann gucke ich in den Wald und auf die Wiese, die gegenüber ist. Das Kompostklo ist erhöht. Unten drunter ist halt die Kompostlogistik und da sitzt man wie auf dem Thron, mitten in der Natur. Da habe ich erstmal gemerkt, wie unglaublich lebendig das ist. Ja, ich habe auch kein Wasser in dem Tiny House, ich hole mir Quellwasser und die Eimer, die voll sind, bringe ich wieder weg und gebe sie den Bäumen. Also es ist für mich die perfekte Lebensart, ich will nicht mehr anders wohnen.
Du hast das Stichwort Lebendigkeit benutzt. Findest du noch andere Begriffe, um es zu beschreiben, warum es dich glücklich macht, so in der Verbindung mit der Natur deinen Alltag zu leben?
Ja, also körperlich spüre ich so ein Kribbeln, so wie so eine höhere Vibration, als ich sonst habe. Ich versuche auch manchmal mit den Bäumen zu kommunizieren. Also das heißt ja jetzt nach neuesten Forschungen, dass Bäume eine eigene Intelligenz haben. Und ich kenne auch einen Bäumeforscher, der es gar nicht für unmöglich hält, dass Bäume sogar ein Bewusstsein haben. Die haben großhirnähnliche Strukturen in den Wurzelspitzen. Und bei Eichen hat man schon so eine Art EEG gemacht, so Elektroenzephalogramm, hat den Elektroden angelegt und hat gemessen, dass Eichen Frequenzen aussenden, die denen entsprechen des Menschen, wenn er sich in Meditation befindet. Und das finde ich schon erstaunlich. Und selbst wenn ich keine Antwort kriege oder keine brauche, dann komme ich mit einem ganz anderen Gefühl wieder nach Hause. Das kann man auch inzwischen nachweisen, dass Terpene im Wald ausgedünstet werden von den Bäumen und auch vom Myzel. Das ist das Pilzgeflecht, was die Bäume um ihre Wurzeln drumherum haben. Und in diesem Myzel, da sind inzwischen antidepressive Stoffe nachgewiesen worden. Und das heißt, ich bild mir das nicht ein, wenn meine Laune später besser ist. Ja, das hat ganz klare chemische Auswirkungen. Nur, dass ich keine Tablette nehme, die antidepressiv wirkt, sondern dass ich das von der Natur geschenkt bekomme, beim Atmen. Ja.
Nun aber rein in den Auenwald.
Diese urwaldähnliche Idylle hier, das hat ja schon fast so einen Amazonas-Charakter. Da drüben sieht es so ein bisschen aus wie so dschungelmäßig. Da gucken die Bäume raus aus dem Wasser, die umgefallen sind. Von der Seite hängt alles Mögliche rein. Und manche ragen oben drüber ganz weit. Schau mal, der da, wie der gewachsen ist allein. Dieses Knorzelige, der sieht ja schon aus wie so ein alter Opa. Ja, ich denke mal, dass der bei einem Hochwasser schon ziemlich die Neige gemacht hat. Dann war das Hochwasser vorbei und dann ist er eben so stehen geblieben und hat sich wieder verwurzelt, wieder fester verwurzelt, hat unten neue Wurzeln ausgebildet, die das Gewicht halten können. Bäume sind ja Ingenieure, Statikingenieure, Mechaniker, die das ausgleichen wieder, wenn sie genug Zeit haben. Der hat da Konstruktionsprinzipien eingebaut, wo man bei uns Maschinenbau studieren muss für. Und dann ist man immer noch nicht so schlau wie so ein Baum. Ja.
Bettina ist fasziniert davon, was die Bäume so alles können. Vor allem die Silberweiden haben es ihr angetan.
Die Silberweiden sind ganz unglaubliche Bäume. Also hier, diese hier, da sieht man es schon, die ist mal umgekippt und lag hier flach. Vielleicht war sie auch schon älter, weiß man nicht. Aber wahrscheinlicher ist, dass das Hochwasser sie dann letztlich mit umgeschmissen hat. Und jetzt wächst da einfach aus dem Stamm direkt wieder der neue Stamm oben raus.
Sie erzählt mir, dass die Silberweide sogar fiebersenkendes Salicin in ihrer Rinde hat, unser Aspirin. Und dass sie in der Antike verehrt wurde als Symbol des Lebensflusses, als Sinnbild für Tod und Trauer wie für Leben und Geburt.
Hier ist immer wieder was anders. Gerade die Pappeln und die Erlen, die wachsen relativ schnell, werden schnell groß und stark und sterben dann halt auch früher. Aber das macht nichts, weil die können ja gleich wieder austreiben. Das ist irgendwie nicht so schlimm mit dem Tod. Ja? Hier im Auewald, da ist Leben und Tod sehr nah beieinander. Und das erfährt man einfach, wenn man da ist.
In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken, man jahrelang im Moos liegen könnte. Franz Kafka.
Nun bin ich auf dem Weg zu Gerd Modlich. Seine Lebensaufgabe gilt dem Wandel in Unternehmen und der gesellschaftlichen Transformation hin zu menschenzugewandtem und ökologisch verantwortungsvollem Wirtschaften und Leben.
Ja, ich bin einer Karte gefolgt, die mir Gerd gegeben hatte, aufgemalt hatte. Den Weg, es war nicht ganz einfach, aber ich glaube, ich habe den Platz gefunden und wow, das ist richtig, richtig schön hier. Es ist so eine Art Felsenvorsprung und lauter moosbewachsene große Felsbrocken mit knorrigen, knorzigen alten Bäumen umstanden.
Gerd kommt mir entgegen, in Jeans, grünem Outdoorhemd und Wanderschuhen, statt feiner Businesskleidung wie üblich. Das längere graue Haar, sonst perfekt frisiert, hat ihm der Wind zerzaust. Heute Nacht wird er auf diesem Felsplateau allein und ohne Zelt schlafen.
Ja, Mensch, Gerd. Wahnsinn, ich finde, dieser Platz vermittelt gleichzeitig ein unglaubliches Gefühl von Geborgenheit, aber dann diese grandiose Weite. Wir haben ja hier einen wahnsinnigen Blick, erstmal über weite Wiesen und Hügel und dann diese Berge.
Ja, das ist im Rücken, wenn ich hier so nach vorne schaue, in das Tal, beschützt mich der Wald und die Felsen. Und der Eindruck, den du hattest, den habe ich auch so, dass ich hier behütet bin und nach vorne alles offen ist, also auch mein Leben vor mir offen ist. Ja, und ich könnte hier wochenlang bleiben, eigentlich, wenn ich könnte.
Ja, dir würde an nichts fehlen?
Nein, nur Wasser müsste ich halt immer wiederholen. Und Lebensmittel, aber mir würde ja nichts fehlen. Ich komme mit was her, mit Gedanken, die ich hier vielleicht zu einem weiteren Schritt bringen kann. Und mit denen möchte ich natürlich zurückgehen in die Kulturlandschaft, in meine Unternehmensberatungstätigkeit. Und möchte das, was ich hier gewonnen habe, dann an Eindrücken, an Gedanken, an fortführenden Gedanken, das möchte ich ja dann auch weitergeben. Und das kann ich ja nur, wenn ich auch wieder zurückgehe. Mhm. Aber ich gehe oft nicht gerne. Also ich bin dann schon etwas wehmütig so. Und jetzt könnte ich eigentlich weinen, wenn ich so das erzähle, weil das mir dann doch nahe geht.
Was geht denn da, dass du quasi so einen Platz vorfindest?
Dass ich dieses Geschenk von diesem Platz, den habe ich ja nicht erarbeitet. Also das heißt, der Platz ist ein Geschenk. Ich versuche ihn so zu verlassen, dass man nicht sieht, dass ich hier war. Also ich möchte die Natur so lassen, wie ich sie vorgefunden habe.
Was ist denn so der Plan für diese Nacht? Was machst du denn alleine hier im Wald?
Also es ist ein Nachtlager zu machen, eine Feuerstelle zu richten, die sich in der Natur integriert. Ich würde sagen, zwei Drittel dieser Zeit, die ich hier habe, die geht damit drauf, mich einzurichten. Aber diese Beschäftigung ist eine schöne Beschäftigung, weil sie ist ja schon die erste Verbindung. Das ist für mich auch kein Ausflugsort oder so ein Eventort oder sowas. Oder Abenteuer nachts draußen schlafen. Sondern das ist pur der Versuch, mich zu verbinden. Und ich weiß, dann komme ich einfach reicher zurück. Die Dinge, die mich jetzt beschäftigen, sei es meine Beratungsprojekte mit Kunden, sei es etwas, was mich an der Gesellschaftsveränderung bewegt, das bringe ich mit hier. Und wir, könnte ich fast sagen, dieser Ort, die Natur nicht, wir schauen uns das an und dann ergibt sich etwas.
Denkst du, dass wir hier im Wald was finden können, was uns in unserer Gesellschaft und in unserem Miteinander helfen kann?
Ja, wir können hier zum Beispiel finden, dass unser Denken von Rationalität, von Effizienz, dass das bei Beschäftigung mit Natur sich als total überholt erweist. Der aus unserer Sicht rationellen, schnellsten Weg tut mir vielleicht überhaupt nicht gut, ich merke es gar nicht. Das heißt, wir dürften und wir können aus der Natur lernen, es gibt natürliche Flussläufe, natürliche Pfade und Wege der Tiere und dass wir uns mehr anpassen, anstatt mit Gewalt eine Gerade zu bohren durch eine Landschaft. Ob das die Frage ist, ob man überhaupt so viel produzieren müsste, ob das Recyclingwirtschaft ist, ob man nicht mit weniger auskommt, was ja hier wieder wie wertvoll Wasser ist. Also es geht nicht auf Knopfdruck und allein die Erkenntnis, dass ich also auch Verantwortung habe, für mich zu sorgen, die wird mir ja nicht abgenommen. Und ich denke, wenn wir in der Gesellschaft eine höhere Eigenverantwortung entwickeln und es übertragen auf unsere Umgebung dann automatisch, dann wären wir schon fast in einer neuen Gesellschaft.
Inwiefern ist der Wald für dich ein Sehnsuchtsort? Und um welche Sehnsucht geht es da bei dir?
Auf diesen Tag heute habe ich mich schon mehrere Tage gefreut. Für mich ist die Sehnsucht so tief, dann da anzukommen. Das ist wie ein Mensch, den man sehr liebt. Also ich kann da gar keinen richtigen Unterschied erkennen zwischen Mensch und Natur und Bäume, die ich liebe, spezielle. Baumfreunde, Baumfreundinnen. Der Ort ist für mich Sehnsuchtsort, der mich glücklich macht. Und die Nacht zu verbringen, zum Tag gehört die Nacht. Deswegen will ich abends nie hier gehen, nur weil ich zu Hause bequemer schlafe.
Manche Menschen haben ja auch Angst, im Wald alleine im Dunkeln zu sein. Und du scheinst da ganz frei von zu sein.
Ich weiß nicht, warum ich hier Angst haben sollte. Der Wald behütet mich. Ich fühle mich hier unglaublich beschützt. Ich habe hier so viele Freunde. Auch wenn ich sie nicht sehe, weiß ich, dass in jedem Kubikmeter dieser Erde hier so viele Lebewesen sind. Mikroben, Würmchen, Käfer. Dass ich sage, das ist ja unglaublich. Und mit denen schlafe ich jetzt alles. Viele davon sind wach und gehen ihren Geschäften nach oder ihren Tätigkeiten. Und Teil eines solchen Ganzen zu sein, das kann ich jetzt nicht behaupten von meinem Bett, dass da so viele Tiere drin leben. Ne?
Ja, hoffentlich nicht. Ich wünsche Gerd eine gute Nacht mit seinen Mikroben, Würmchen und Käfern und trete den Heimweg an. Allein durch den Wald, in der Dämmerung, zu einer Wohnung, in der niemand mehr auf mich wartet. Doch ich weiß nun, da gibt es ein Gefühl von Zuhause, von Geborgenheit, das immer für mich da ist. Ich muss mich dafür nur mit dem verbinden, was ich selber bin. Natur.
Wohl ist alles in der Natur Wechsel, aber hinter dem Wechselnden ruht ein Ewiges. Johann Wolfgang von Goethe.